Hier ist Radio Dreieckland. Ihr könnt uns hören jeden Donnerstag um 7:45 und jeden Sonntag um 12 auf 102 MHz. Die heutige Sendung besteht aus 4 Teilen. Der erste Teil ist eine Sondersendung der Assoziation Freier Radios in Deutschland und ist zum Anlass des Reggenbesuchs. Ja, wie das funktioniert, könnt ihr danach hören. Danach ein relativ ernster Beitrag, und zwar sind es Ausschnitte aus dem Geheimpapier vom Herrn Lahnstein, der jetzt Finanzminister ist. Der war früher Staatssekretär und hat die ganzen Gespräche, die zurzeit in Bonn laufen, vorbereitet. Und aus diesem Vorbereitungsgespräch hat er sich ein Protokoll angelegt. Das ist uns irgendwie zugespielt worden. Das sende ich mir danach. Dann anschließend was über Terrorbekämpfung, vermeintliche Terrorbekämpfung, wie sich die NATO versteht. Dann der dritte Beitrag beschäftigt sich mit dem NATO-Gipfel und NATO-Strategie, wie die sich so unbedingt das vorstelle, also sprich, dass da der Krieg vorbereitet wird. Und zum Schluss ein paar Gedanken von uns her, die mir der Radikal im Mai 82 entnommen haben. Ja, die sich mit der Friedensbewegung beschäftigt. Aber zuerst jetzt die Geschichte von den Freien Radios in Deutschland. Ja, viel Spaß.
Wir alle wollen Frieden. Aber wir alle wollen Frieden in Freiheit. Und ohne Freiheit ist kein wahrer Friede möglich.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir heißen den amerikanischen Präsidenten in Deutschland willkommen. Ich wende mich an die, die meinen, durchzukommen mit der Parole lieber rot als tot. Sie mögen begreifen, dass Sie die falsche Reihenfolge gewählt haben. Zuerst rot und dann tot. Wenn das Bündnis zwischen Amerika und Europa zerbricht, Europa neutralistisch, pazifistisch in den Sog der sowjetischen Machtpolitik kommt, wird Europa Kanonenfutter für die sowjetischen Herrschaftsinteressen gegenüber dem Kriege, der dann mit großer Wahrscheinlichkeit kommen würde, nämlich dem Kriege mit Washington. Solange wir in Europa mit den Amerikanern Wache halten, können wir und die kommenden Generationen in Ruhe arbeiten, in Frieden schlafen und im menschlichen Glück unser Dasein gestalten. Und mehr wollen wir nicht.
Hier ist die Freie Eurovision Frankfurt. Angeschlossen sind alle freien Radios der Bundesrepublik Deutschland und Radio Distel in Belgien. Wir melden uns mit einer Direktübertragung anlässlich des Besuchs des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan in Bonn. Wir schalten jetzt um zu unserem Bonner Korrespondenten.
Hier spricht Dieter Lück aus dem Deutschen Bundestag. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier im Plenarsaal des Bundeshauses. Die Atmosphäre ist heute feierlicher als zu den üblichen Geschäftszeiten. Die Wände sind mit den Fahnen der Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik geschmückt. An der Stirnwand, dort, wo sonst der Bundesadler hängt, prangt eine riesige Kuckucksuhr. Die ausnahmsweise vollzählig angetretenen Abgeordneten haben ihre besten Anzüge angelegt. Auf jedem Platz steht eine hübsche Dose Coca-Cola, ein frischer Big Mac und last but not least ein Feuerzeug in Pörschenform. Kleine Aufmerksamkeiten des hohen Gastes, der zu uns über den großen Teich gekommen ist. Und da kommt er endlich. Hoch zu Pferd reitet er in den Deutschen Bundestag ein. Seine linke ruht lässig auf dem Sattelknauf, während er mit der rechten seine Augen gegen das Blitzlichtgewitter abschirmt. Fest schaut er dem Bundeskanzler in die Augen, der ihm gemessenen Schritts und in einem etwas zu engen Matrosenanzug entgegengeht. Während der Präsident nun die Reihen der Abgeordneten abreitet, intoniert der Bonner Fanfarenzug die amerikanische Hymne. Nächsten Besuch des Bombers der Nation, wie Mr. President zeitlich von seinem besten Freund genannt wird, wird es sicherlich besser klappen. Inzwischen ist das Pferd des Präsidenten, übrigens sein extra für diesen Zweck aus dem Brunner Zoo entliehenes kugelsicheres Pony, vor dem deutschen Kanzler zum Stehen gekommen. Die CDU-CSU-Abgeordneten haben ihre Fähnchen eingerollt. Der entscheidende Augenblick ist gekommen. Meine lieben Hörerinnen und Hörer draußen im Lande. Die nächsten Sekunden werden das Schicksal der deutsch-amerikanischen Freundschaft entscheiden. Und da, wer hätte das erwartet? Der Kanzler geht in die Knie und seine gefalteten Hände dienen dem Präsidenten als Stufe beim Abstieg. Ein glorioser Einfall. Noch nie ging ein deutscher Bundeskanzler so vollendet in die Knie. Oh, Willi! Wären wir beim Eiskunstlauf eine glatte 5,9. Ja, meine Damen und Herren, das deutsch-amerikanische Verhältnis ist wieder im Lot. Aber sie werden sich, vor allem die Damen unter Ihnen, sie wird sich fragen, was macht derweil die Gattin des Präsidenten? Nun, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ein paar Minuten bleiben uns noch, bis sich die Rührung in diesem hohen Hause gelegt hat. Ich übergebe an Egon Hubert im Foyer an der Kasse. Egon, hörst du mich?
Ja, Dieter, sind wir schon auf Sendung. Guten Tag, meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen. Hier steht sie nun, was sage ich, schwebt sie, die First Lady, inmitten einer Schar herrlich anzusehender Waisenkinder. Sie trägt ein knöchellanges Pepita-Kleid, das, und das dürfen Sie, meine Damen, besonders interessieren, an den Schultern zu kleinen Flügelchen gerafft ist. Das anmutige Federgebilde auf ihrem Kopf, ein Hut vermute ich, ist leicht verrutscht. Nun, wir wundern uns nicht, denn sie ist mit ganzem Herzen dabei, gebratene Friedenstauben an die unschuldigen Kleinen zu verteilen, die wohl erst später voll begreifen werden, welchen historischen Augenblick sie erleben dürfen. Und da in diesem Moment hebt sie, die erste Frau der freien Welt, doch wahrhaftig eines der Kinderchen hoch und schließt es in ihre Arme und drückt ihm trotz des triefenden Bratenfetts einen beherzten Kuss auf die Wange. Ja, wo so viel Güte ist, da lässt sich jedes Sparprogramm durchsetzen. Aber wir wollen hier nicht in die hässliche Politik kommen. In diesem feierlichen Augenblick, ich gebe zurück an Dieter Lüth im Plenarsaal.
Während die letzten Takte verklungen sind, ist der amerikanische Präsident an das mit allen Raffinessen modernen Playbacks ausgestattete Rednerpult getreten.
Well, liebe Blutsbrüder und Schwestern, Ich bin der beste Freund aller mutigen Deutschen. Aber kein Freund langer Worte. Knopfdruck genügt. Well, mir ist nun leider zugetragen worden, dass es auch in Ihrem tapfen Volk Zauderer und Angsthasen gibt. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, diesem Hohen Hauses gehen Sie in dieser schweren Stunde mit gutem Beispiel voran. Stellen Sie sich doch einmal die Neutronenbombe vor. Was kann schon passieren? Diesem prächtigen Gebäude, in dem wir uns hier versammelt haben, wird durch diese neue Wunderwaffe kein Leid zugefügt. Und Sie, meine Damen und Herren, werden so oder so alle 4 Jahre ausgetauscht. Ja, ja, ja. Der Frieden geht eben nur über unsere Leichen. Aber niemand kann es gleichgültig sein, woran er stirbt. Ob an einer russischen oder einer amerikanischen Rakete, das Entscheidende im Tod ist, aus welcher Richtung er kommt. Darum kann es sich der Frieden und ich nicht erlauben, unbewaffnet rumzulaufen. Der Frieden ist nicht für Angsthasen. Ich danke Ihnen für Ihre Gehörigkeit und darf Sie bitten, mit mir einzustimmen.
We shall overkill. We shall overkill. We shall overkill.
Der Kreisky zählet 70 Sommer. Der Brezhnev liegt halb im Koma. Der Regen in Amerika verwest bald wie Chinas Hua. Moral, die alte Garde rächt sich, Frau keinem unter 68.
Ich weiß es. Wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern, und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, unsere Seelen sind eins. Darum wird einmal ein Wunder geschehen.
Sie haben wahrscheinlich richtig vermutet. Das war natürlich keine Übertragung aus dem Bundestag. Die wäre auch gar nicht möglich gewesen. Nach neuesten Expertenerkenntnissen bieten nicht einmal mehr Hubschrauberflüge, die das beliebte Bad in der Menge längst verdrängt haben, 100%ige Sicherheit für unsere führenden Persönlichkeiten. Staatsbesuche werden deshalb längst in Koproduktion mit interessierten Staaten in den bekannten Studios Hollywoods inszeniert und die Filme nach einem von einer Agentur erarbeiteten Timing ausgestrahlt. Der Präsident war nie da. Oder haben Sie ihn gesehen?
Bye. dass die NATO nichts ist, womit wir nichts zu tun hätten, dass sie nicht nur aus Verträgen besteht, davon können die Völker der dritten Welt uns schon lange ein Lied singen. Aber wem das zu weit weg ist, der erfährt's langsam auch am eigenen Leibe. Und nicht nur materiell, Gürtel enger schnallen und durch die Waffenlager und Kriegsbedrohungen im eigenen Lande, sondern auch dadurch, dass die NATO nicht zuletzt eine Funktion hat, gegen die Friedensbewegung, gegen die radikalen antiimperialistischen Bewegungen, die inneren Unruhen in den westlichen Staaten selbst. Die NATO garantiert den Herrschenden Westeuropas ihre Existenz, auch und nicht zuletzt gegenüber innenpolitischen Umwälzungen. Die politische Brisanz aller aktuellen Bewegungen, vor allem des Widerstands gegen die NATO-Beschlüsse und vor allem, was noch daraus werden kann, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sie seit Monaten auf höchster politischer und militärischer Ebene in Europa und USA diskutiert wird. Eine Ausweitung der Methoden der Antiterrorbekämpfung auf andere, unsere Formen und Inhalte von Widerstand ist, was wir zu erwarten haben, was sie international diskutieren und vorbereiten.
Aus gewöhnlich gut informierten Kreisen wurde uns dazu ein sehr aufschlussreiches Dokument zugespielt.
Anfang April war der damalige Staatssekretär und Chefkoordinator der bundesrepublikanischen Geheimdienste, Lahnstein, in Washington. Er traf sich mit dem engen Beraterstab Reagans, um die Gesprächspunkte für die vertraulichen Diskussionen zwischen Schmidt und Reagan anlässlich seines Besuches in der BRD vorzubereiten. Wir zitieren hier die wichtigsten Punkte des Gesprächsprotokolls von Lahnstein.
Drittens. Heftig angegriffen wurde ich wegen des Papiers Überlegungen zu einer außengesellschaftspolitischen Kontroverse, das den US-Diensten offensichtlich unmittelbar nach der Niederschrift aus der Geheimregistratur des Kanzleramts zugespielt worden war. Die Berater des Präsidenten nannten es schlicht eine Schweinerei, dass wir versuchten, über die nächsten Wahlhürden zu kommen, indem wir auch nur eine Zeit lang auf der antiamerikanischen Welle ritten. Meine Antwort, dass es sich dabei um eine völlig unmaßgebliche Meinungsäußerung handle, die freilich mit wahltaktischen Argumenten dem Kanzler einen behutsamen Abgrenzungskurs empfehle, wurde mit Gelächter quittiert. Dass es solche Papiere überhaupt gäbe, sei schon ein Skandal. Der Kanzler sei eben immer weniger in der Lage, seine Partei von den antiamerikanischen und pazifistischen Strömungen im Land freizuhalten. Der Präsident habe entschieden, dass diese Entwicklung Konsequenzen haben müsse. Er sei sich jetzt seit seinem letzten Geheimtreffen mit Genscher klar über die nächsten Schritte. Und er werde, entgegen dem in Europa vorherrschenden Eindruck, er bevorzuge eher das große Wort als wirklich entschlossenes Handeln, energisch vorgehen. Mit einer diplomatisch kaum mehr verhüllten Offenheit wurde mir bedeutet, dass der Verbleib Genschers in der Koalition über die Beratung des Haushaltsentwurfs 83 hinaus von erheblichen Zugeständnissen an die amerikanischen Vorstellungen abhänge. Es sei überhaupt zu bedenken, ob die Kanzlerpartei nicht aus Gründen der Staatsräson längst auf die Oppositionsbänke gehöre, um die antiamerikanische und antimilitaristische Strömung in gemäßigtere Bahnen umzulenken. Viertens. Scharf kritisierten die Präsidentenberater auch die entstellende Darstellung der Prinzipien der neuen Sozial- und Wirtschaftspolitik des Präsidenten in der bundesrepublikanischen Presse. Die Reaganomics sei nicht das Hirngespinst einiger Eierköpfe, sondern Teil einer umfassenden innenpolitischen Strategie. Wenn die Regierung der USA sich von Hochlohn- und Wohlfahrtspolitik abgewandt habe, dann tue sie das, weil der Verlust der Arbeitsmoral und Tugendhaftigkeit seitens der Unterschichten der USA jetzt nach einem eisernen Besen verlange. Der Präsident sei sich der Tragweite einer Entscheidung bewusst, die für 60 Millionen US-Bürger Armut, Verlust der sozialen Existenzsicherung und sogar Hunger mit sich bringe. In den USA wolle niemand mehr arbeiten. Um die arbeitsscheuen Schwarzen, Puerto Ricaner, Mexikaner, Welfare Mothers und die Jugend zu disziplinieren, müsste für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, das soziale Netz zerstört werden. Auf meinen Einwand, dies müsse doch über kurz oder lang zu schweren inneren Unruhen führen, wurde mir geantwortet, genau, das stehe ins Haus. Im Gegensatz zu Europa schätze man in den USA hin und wieder ein solches, wie Sie sagten, reinigendes soziales Gewitter. Natürlich werde es in den Ghettos des Ostens und in der neuen Industrieregion des Südens zu Aufständen und Revolten kommen. Die Regierung sei aber in der Lage, ihnen mit Härte und Entschlossenheit zu begegnen. Das Aufflackern solcher Unruhen sei sogar die Vorbedingung, um die neue Sozialpolitik auf Jahre durchzusetzen. Berater betonten, es sei beschämend, wie sehr in Europa der weltpolitische Zusammenhang dieses harten innenpolitischen Kurses übersehen werde. Schließlich bedeuteten die Reaganomics doch nichts anderes als die Übernahme von Methoden, mit denen AID, IWF und Weltbank seit Jahren agierten, um die dritte Welt durch Hunger, Hyperinflation, Geburtenbeschränkung und Kreditrestriktionen wieder an die Kandare zu nehmen. Die Berater führten aus, der Präsident verstünde nicht, warum abgesehen von England und Italien viele europäische Regierungen zwar die Wirtschaftspolitik ihrer eigenen Konzerne, die diese Weichenstellung sogar mit erzwungen hätten, in Bezug auf die dritte und vierte Welt bedingungslos deckten, sich aber zierten, sie auch gegen die eigene Bevölkerung unumschränkt durchzusetzen. Dieses Verhalten sei schizophren. In der Weltpolitik dürfe es für Jahre keine Spaltung zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern mehr geben. Sonst ginge nichts mehr. Jedenfalls besäßen die Verantwortlichen der USA den Mut und die Stärke, global einheitlich zu handeln. Das legitimiere sie auch, ihren befreundeten Staaten in Europa eine neue Rolle bei der internationalen Arbeitsteilung der nächsten Jahre zuzuweisen. Fünftens. Nach diesen unmissverständlichen Ausführungen gingen meine Gesprächspartner direkt auf die Probleme ein, die durch die antimilitaristische Bewegung in Europa aufgeworfen worden sind. Vor allem die neuesten BRD-Lageberichte ihrer Dienste hätten sie außerordentlich beunruhigt. Der Kanzler täusche sich, wenn er glaube, die Bewegung einfach dadurch unter Kontrolle halten zu können, dass er einigen Exponenten seiner Partei längere Zügel zugestehe. Ich musste mich belehren lassen, dass an der Basis der Bewegung ein starkes Ferment tätig sei, das unzweifelhaft aus den verarmenden Schichten komme und eine Politik verfolge, die weit über bürgerlich-pazifistische Ziele hinausreiche. Diese rebellische, zum Teil revolutionär agierende Tendenz breite sich ständig aus. Hier müsse Einhalt geboten werden und der Kanzler habe sich zu entscheiden. An einer Politik, die den Verarmungsprozess der BRD-Unterschichten erheblich beschleunige und gleichzeitig zur vorbeugenden Eliminierung der radikalen Teile der Sozial- und Friedensbewegung übergehe, führe keinen Weg mehr vorbei. Führe der Kanzler die bisherigen zaghaften Ansätze nicht entschieden zusammen, dann müsse dies eben eine andere Regierung tun. Nicht zuletzt, um die reibungslose Installierung der Pershing II und Kreis Missiles im Jahre 83 zu sichern. Schließlich hätte dieser Kurs in einigen anderen europäischen Ländern inzwischen zu nachhaltigen Erfolgen geführt. Meine Gesprächspartner verwiesen vor allem auf Italien, wo die Dosier-Entführung den willkommenen Anlass geboten habe, um mit dem Terrorismus aufzuräumen. In Italien habe jedenfalls niemand der Verantwortlichen daran Anstoß genommen, dass amerikanische Counter-Insurgency-Spezialisten 6 Wochen lang ungehindert agieren konnten. Die erprobten Techniken der amerikanischen Folterexperten hätten zweifelsfrei gezeigt, dass der bewaffnete Untergrund in Europa nicht hart genug sei, um die in den drei Kontinenten seit Jahrzehnten praktizierte Gangart zu überleben. Und jetzt herrsche eitel Freude. Die italienischen Industriellen hätten jetzt endlich den Mut, die aus den 60er und 70er Jahren stammende leistungsabträgliche Lohnstruktur zu revidieren. Gleichzeitig sei jetzt der Weg für die überfällige Stärkung der NATO-Südflanke frei, insbesondere für die Stationierung von Raketen- und Marschflugkörpern im Süden und auf Sizilien. Alles in allem habe wieder einmal der Erfolg die eingesetzten Mittel nachdrücklich bestätigt. Und der BRD bleibe dieser Weg nicht erspart. Es gäbe im Zweifelsfall eben noch andere integrationsfähige Kräfte neben der Kanzlerpartei. Thank you. Sechstens und abschließend besprachen wir die anstehende Neufassung der geheimen Zusätze zum revidierten Truppenstatut von 1968. Bekanntlich waren im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze vor 14 Jahren die internen Bestimmungen des Besatzungsstatuts gelockert worden. Das heißt, die Sicherheitsdienste der USA sollten nur bei einer erheblich destabilisierten innenpolitischen Situation unmittelbar intervenieren. Gleichzeitig waren ja unsere Streitkräfte auf rein logistische Unterstützungsaktivitäten im Fall von kriegerischen Auseinandersetzungen außerhalb des Geltungsbereichs der NATO festgelegt worden. In beiden Fällen wurde erneut unverhüllt die uns seit einem Jahr bekannte Vorstellung des Präsidenten vorgetragen. Was den ersten Punkt, die Erweiterung der Antiterrorismuskonvention, betrifft, wurde eine neuerliche Koordination der Dienste gefordert, weil die bundesdeutschen Dienste offensichtlich unfähig seien, sich auf die Brisanz der immer mehr in den sozialen Unruhen verankerten Stadtguerilla-Gruppen einzustellen. Aus internationaler Sicht jedenfalls sei ihre Bedeutung größer, als man mit der europäischen Lupe wahrhaben wolle. Alles in allem soll das neue Geheimstatut um einen Zusatz erweitert werden, der so etwas wie eine aktualisierte Variante des Annex C des COMSOT Operation Plan Nummer 10-1 der amerikanischen Task Force in Europa darstellt. Zum zweiten Punkt verlangten unsere Gesprächspartner eine bessere Koordination der Tätigkeit unserer Dienste mit den US-amerikanischen, insbesondere in Bezug auf die Dritte Welt. Es sei ja bekannt, dass die Reaktivierung des CIA international auf große Schwierigkeiten gestoßen sei. Immerhin wurde dankbar anerkannt, dass die bundesdeutschen Dienste, vor allem BND und GSG 9, im Nahen Osten, insbesondere in Saudi-Arabien, beim Aufbau innenpolitischer Antiterroreinheiten in die Bresche gesprungen seien, weil sich der CIA und vor allem die Mossad diesbezüglich nicht mehr exponieren konnten. Dies sei ein guter Start zum Aufbau der NATO-Eingreiftruppen. Umso weniger verständlich sei es andererseits, wie der Kanzler die publizistische Meinungsmache gegen die bundesdeutschen Gewerkschaftsunternehmen habe zulassen können, welche doch bekanntermaßen die europäische Operationsbasis des israelischen Geheimdienstes darstellen. Insgesamt fehle also die koordinierende Hand. Der Präsident erwarte, dass der Kanzler einem internationalen Counterinsurgency-Abkommen zustimme, in dem unter Leitung des erneuerten CIA die besonderen Fähigkeiten des BND und vor allem der Friedrich-Ebert-Stiftung bei der Durchdringung der sozialistischen Organisationen der Dritten Welt entsprechend zur Geltung kommen. Schließlich forderten die Berater des Präsidenten eine Vereinbarung über den verstärkten Einsatz der bundesdeutschen Sicherheits- und Streitkräfte im südlichen Bereich der NATO und der angrenzenden Einflusssphären im Nahen und Mittleren Osten. Mein Einwand, der Ausbau der Streitkräfte und darüber hinaus bestimmter regionaler Verkehrsknotenpunkte, wie beispielsweise der Startbahn West in Frankfurt, zugunsten einer verbesserten Logistik der US-Streitkräfte in der BRD, habe uns schon genug politischen Kredit gekostet, wurde nicht akzeptiert. Die südlichen Krisenpunkte der NATO, insbesondere die Türkei, verlangten ein offenes bundesdeutsches Engagement. Dabei gehe es, abgesehen von den oben gestreiften Spezialeinheiten, nicht um eine offene Truppenpräsenz, sondern um die Modernisierung der Militärjunta der Türkei. Unsere Dienste und Sicherheitskräfte könnten sich auf klassische Informations-, Berater- und Counterinsurgency-Funktionen beschränken. Siebtens. Zusammenfassend ergab sich für mich der Eindruck, dass unsere Bündnispartner jenseits des Atlantik in großer Sorge sind. Sie fordern eine harte innenpolitische Hand in allernächster Zeit und sie glauben, im Notfall einen Regierungswechsel direkt herbeiführen zu können. Zweifellos ist das Argument, harte innere Befriedungsmaßnahmen seien erforderlich, damit die BRD den verschärften Anforderungen auf internationaler Ebene nachkommen kann, überzeugend. Zunehmende Verantwortung im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung setzt eine größere innenpolitische Stabilität voraus. Da es auf absehbare Zeit keine Alternative gibt, müssen wir uns diesem Gebot beugen, wenn wir die Regierungsmacht nicht aus der Hand geben wollen.
Yeah. Herr Lahnstein von den Beratern vom Regen gesagt gekriegt hat, nichts Neues ist für die Zukunft, sondern dass das eigentlich schon längst real ist, wollen wir nun an drei Beispielen aufzeigen. Und zwar zuerst mal anhand der NATO-Richtlinien zur Terrorbekämpfung, dann nochmal zu dem Einsatz der US-Antiterroreinheit in Italien während der Dosia-Entführung letztes Jahr und zum dritten noch anhand der US-Special Forces, die heute schon längst in der BRD aktiv sind. Dabei ist es wichtig, dass wir uns klar machen, dass die NATO nicht nur ein Instrument der Interessenwahrung der westlichen Länder nach außen ist, sondern dass in ihrem Rahmen auch der Krieg nach innen für Ruhe im eigenen Land vorbereitet wird. Aktuell im Moment zielen ihre Maßnahmen, Verhörtechniken, Isolationsfolter, präventive Internierung und die Spezialeinheiten noch vor allem auf das, was sie Terror nennen und womit sie ihren ganzen Aufwand auch propagandistisch begründen. Nämlich die bewaffnet kämpfenden Gruppen und ihr Umfeld. Doch je radikaler und militanter wir in unserem Widerstand werden, desto mehr werden auch wir von ihren ausgeklügelten Methoden der Widerstandsbekämpfung betroffen sein. Methoden, die sie jetzt schon proben und verfeinern in den Kämpfen um El Salvador oder an der Stadtguerilla und den Gefangenen hier.
Zum ersten Punkt: NATO-Richtlinien zur Terrorbekämpfung. Im Spezialreport vom Mai 1975 stehen zusammengefasst folgende Richtlinien. Innerhalb eines Landes soll die Terrorismusbekämpfung möglichst von einer Behörde zentral gesteuert werden. Alle Informationen und Datensammlungen sollen zentral gesammelt und ausgewertet werden. Dasselbe soll selbstverständlich auch international geschehen. Die Polizeien der Mitgliedstaaten sollen technische und theoretische Spezialausbildungen erhalten, um auf politische Gewalt vorbereitet zu sein. Alle Länder sollen Antiterror-Spezialeinheiten aufstellen und ausbilden, die bei Stadtguerilla-Aktionen und ausdrücklich erwähnt bei inneren Unruhen intervenieren können.
Viel Raum gibt der Bericht der Behandlung der Öffentlichkeit und der Medien. Öffentliches Unbehagen in einem demokratischen Staat muss mit entsprechender Publizität für die Notwendigkeit von Countermaßnahmen beschwichtigt werden. Presse, TV und so weiter müssen kontrolliert und auf eine bestimmte Art der Berichterstattung verpflichtet werden. Es ist die Pflicht derer, die die Öffentlichkeit gegen die Bewaffneten und Bombenleger schützen wollen, die Zusammenarbeit mit Medienleuten zu suchen, mit dem Ziel einer fairen Darstellung der Notwendigkeit von Countermaßnahmen im öffentlichen Interesse. Das erfolgreiche Konzept einer Sendereihe wie XY Zimmermann
soll auf Terrorbekämpfung ausgedehnt werden, damit die Bevölkerung mitarbeiten kann. Es soll verhindert werden, dass der Vorwurf der Brutalität und der Folter gegen die Behörden öffentlich erhoben wird.
Terroristen sollen unter normaler krimineller Anklage verurteilt und wie normale kriminelle Gefangene gehalten werden. Besondere Vorsicht muss darauf verwendet werden, dass die Gefängnisse nicht zu Schulen des Terrorismus werden, wenn die Anzahl der Gefangenen steigt. Im September 1980 wurde zusätzlich die Direktive ausgegeben, dass Forderungen nach politischem Status nicht erfüllt und politische Gefangene nie als solche anerkannt werden dürfen. Die Aberkennung des politischen Status der Gefangenen in Nordirland 1976 und die harte Haltung der englischen Regierung bei den beiden Hungerstreiks der IRA-Gefangenen 1980 und 1981 zeigen, dass diese Richtlinien nicht nur auf dem Papier stehen, sondern von den jeweiligen Regierungen in die Tat umgesetzt werden. Besonderen Niederschlag haben die NATO-Richtlinien auch in der Europäischen Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus gefunden, die 1977 durch BRD, England, Frankreich und Italien verabschiedet wurde. Auch für die BRD kann die Umsetzung der Richtlinien an den Behandlungen der Gefangenen aus der Guerilla am deutlichsten gezeigt werden. Keine Anerkennung des politischen Status, lieber tote Gefangene als eine Zusammenlegung in Gruppen, extreme Kriminalisierung derer, die gegen die Haftbedingungen den Vorwurf der Folter erheben und die Gefangenen unterstützen.
Deutschland, Deutschland, alles geht vor!